Wie findest du unser neues Intro, Gregi?
Also dieses neue Intro, ich habe nichts mit dem zu tun.
Ist KI, wo jetzt auch Musik machen kann.
Ja, habe ich schon gedacht, das ist im Prompt dazu.
Oh, du weißt ja auch nicht mehr genau. Ich habe einfach ein bisschen rumprobiert. Und es ist einfach wahnsinnig.
Irgendwie die Anwältin auf der Suche nach Gerechtigkeit und auf der Suche nach Wahrheit.
Nein. Das ist mehr, weißt du, das ist die Beschreibung vom Podcast. Quasi, man redet mit verschiedenen Leuten, das ist ein Weg ins Menschliche, allzu Menschliche.
Eben, und auf der Suche nach Gerechtigkeit und Wahrheit. Ist das das Berufsverständnis, Herr
Nein, das
Kollege?
ist nicht mein Berufsverständnis, das hat dann KI so mit ihren Wahrscheinlichkeiten geschlussfolgert. Ich bin gespannt, wo die Entwicklung angeht. Also es ist ja, ich kann mir noch vorstellen, dass die Musik via KI recht schnell recht langweilig wird.
Die Musik wiederholt sich auch immer in regelmäßigen Abständen. Also, vielleicht ahmt sie da einfach das Menschliche gut nach. Aber
Eben, also KI ist ja eigentlich letztlich ein Nachahmen, ein vieles auswendig lernen und das zu reproduzieren.
das ist ja in der Musik auch oft so.
Also man muss es irgendwie wie verstehen als Arbeitstool, als Werkzeug. Aber es ist noch nicht so weit, dass jetzt menschliches Denken kann überflügeln.
Natürlich nicht, aber gerade für die ganzen Kreativberufe, wenn es kleine Auftragsarbeiten für die Werbebranche und so geht, ist das natürlich bereits jetzt eine ernstzunehmende Konkurrenz, auch mit so kleinen Jingles.
Ja, du hast es ja immer gesagt. Also, wie ist dein Satz? Nicht KI nimmt dir die Arbeit ab, sondern der KI besser anwendet.
Genau, das ist mein Satz, den habe ich erfunden. Nein, es hat irgendjemand viel, viel Gescheiteres gesagt als mir.
Ja, also ich wollte nur sagen, wahrscheinlich wird die KI-Musik nie irgendeine gewisse Grenze überschreiten im Sinn von innovativ sein. Aber wenn natürlich die Folgen davon sind, dass man nicht mehr Musikinstrument lernt, ja, dann wäre es verheerend, weil dann stagnieren wir in so einem Bereich. Aber die Fotografie hat ja auch nicht die Malerei abgelöst, sondern im Gegenteil einen neuen Innovationsschub gegeben.
Gut, gehen wir zurück in unser Kerngeschäft. Und ich glaube, das Bundesgericht hat KI noch nicht genutzt, wo sie jetzt endlich anfangen darüber entscheiden, ob die Covid-Kredite Betrug sind oder nicht. Die erste Entscheidung kommt. Hast du es ein bisschen mitbekommen?
Ja, ganz am Rand. Ich habe ja auch ein paar Verfahren, Covid-Betrugsverfahren. Von dem her, ja, bin ich am Ball, was die Entwicklung anbelangt. Aber so ganz ehrlich, es langweilt mich unendlich im Inneren. Ich finde auch, die Vehemenz, wo man jetzt die Covid-Betrug verfolgt, ist irgendwie kein Verhältnis. Man rührt da noch weiter Geld hinein an und man hat es einfach auch schlecht aufgezogen. Und ich finde, der Staat ist eigentlich ein Stück weit selber schuld. Und man kann ja dann schon unterscheiden, sind es wirklich Leute, die da einen wollen betrügen, oder ist es einfach quasi eine Ungeschicklichkeit, weil es einfach auch unendlich kompliziert ist, ist passiert. Und die Tendenz, immer alles wollen kriminalisieren, jetzt auch, was sind wir jetzt, 3, 4 Jahre später, also man kann es auch irgendwie noch gut sein. Das kostet wieder unendlich Ressourcen.
Er war ja sehr stolz in der Schweiz, dass man im internationalen Vergleich da sehr unkompliziert Schnellhilfe hat können anbieten. Und jetzt wird halt nachputzt. Alles ist sehr einfach gewesen. Jeder ist sofort zu Geld gekommen. Ja, jetzt ist so der Backlash ist hunderte von Betrugsverfahren. Und jetzt hat es eben einen ersten, also jetzt hat es einen Entscheid gegeben, der zur Publikation vorgesehen ist. Im Italienischen. Eine der Knacknüsse ist ja sicher die Arglistprüfung immer wieder. Das heißt, Banken haben ja nur ganz wenige formale Kriterien überprüft. Stimmt die Unterschrift? Ist der Betrag in der Range, wo die Covid-Verordnung vorsieht und 2, 3 andere Punkte? Dann hat man das ganzes Kleingedruckt-Formular ganz viel mal müssen nachkreuzeln, hat das irgendwie online eingegeben. Also, und innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen ist ja das teilweise ausgezahlt worden. Und da hat man sich können und dürfen mit Fug überlegen, ob das arglistig ist, also eigentlich eine bloße Selbstdeklaration, eine
Also,
einfache schriftliche Lüge, ob das strafbar ist.
wir sind ganz klar, wenn Private in dieser Art und Weise würden Kredit geben, würde man sagen, du bist selber schuld.
Genau, aber too big to fail. Ich versuche mit ChatGPT übersetzt jetzt dir vorzulesen, was sich das Bundesgericht in 5 Absätzen überlegt hat. Es war nicht aus Opportunismus oder einer Kundenakquisitionspolitik noch aufgrund finanzieller Überlegungen oder Rentabilitätsüberlegungen, dass die Bank keine Kontrolle über die vom Antragsteller bereitgestellten Informationen durchführte, sondern um die durch die Ereignisse notwendig gewordene, schnelle und unbehinderte Unterstützung zu gewährleisten, die auch als Notfallhilfe bezeichnet wird. Nur ein maximal vereinfachtes Vergabeverfahren, das auf einer Selbsterklärung basiert, konnte den um ihr Überleben kämpfenden Unternehmen die Gewährung sichern. Die Möglichkeiten des Selbstschutzes des Opfers, also der Bank, des Betrugs, waren daher unter den gegebenen Umständen praktisch unmöglich, was der betrügerische Antragsteller ausnutzte. Darüber hinaus erweckte der Antragsteller durch die Unterzeichnung des Formulars, mit der er die Inhaber der verschiedenen Geheimnisse von deren Wahrung befreite und den Datenaustausch autorisierte, den Eindruck, nichts von den nachfolgenden Kontrollen zu befürchten.
Ich kenne jetzt den Einzelfall natürlich nicht, aber die Banken haben proaktiv ihre Kunden angeschrieben und nachtelefoniert und gesagt, hey, wir müssen jetzt einen Kredit machen, das ist eine einmalige Gelegenheit. Die Banken haben damit durchaus gut Geld verdient. Eine Kontrolle wäre ohne weiteres möglich gewesen. Man hat aus politischen Gründen darauf verzichtet. Die ursprüngliche Idee war ja, dass man den Kredit bei der Bank macht, wo man bereits Kunde ist. Also hat die durchaus gewisse Anhaltspunkte gehabt, um eine kurze Stichprobe zu machen, um da kurz gegenchecken. Also mich dunkelt das alles ziemlich inhaltsleer und geht an der Sache vorbei. Siehst du das nicht auch so?
Ja, es ist einerseits, tut man es bewusst ganz, ganz einfach machen. Man hat das es ja beworben.
Aber das stimmt ja gar nicht. Weißt du noch, die Weisungen, die Reglemente zu diesen Covid-Verordnungen, das haben sie auch alle 3 Tage neu geändert. Es war überhaupt nicht einfach gewesen. Also auch heute, wenn du ganz genau anschaust, in den Fällen, die ich hatte, hey, es ist hochkomplex. Und es hätte soll eine einfache Hilfe sein für einfache Unternehmungen.
Also ich korrigiere mich. Es ist sehr einfach gewesen, an Kredit anzukommen. Es ist sehr schnell gegangen. Und das ist nur gegangen, weil man eindeutig nicht überprüft hat. Sonst kannst du nicht in der Stunde auszahlen. Und gebe ich dir recht, nicht einfach ist das Formular. Das Formular ist nicht die Plain Language. Es ist nicht ganz einfach erklärt und mit grossen Bullet Points und in einfacher Sprache darauf hingewiesen, sondern es ist, wir kennen ja all das Formular, das die Fälle schon hatten. Das ist kleingedruckt, unübersichtlich. Ich muss jedes Mal wieder tief in das Formular einsteigen, um überhaupt begreifen, was man da unterzeichnet hat. Und dass die einzelnen Antragsteller begriffen haben, was da unterzeichnet, da gebe ich dir recht, das haben sie nicht. Also so, ja, das ist ein bisschen so, wie man AGBs unterzeichnet.
Eben ja, mit dieser Soforthilfe und sonst wären alle gestorben. Das ist jetzt etwas nachgeschoben, wo wir alle wissen, dass das so nicht stimmt.
Ich weiß nicht, ob du da recht hast. Ich denke, das ist natürlich schon, vielleicht hast du da jetzt auch einen Rückschaufehler. Damals in dem März, was ist das gewesen, 21 oder 20? 21.
Also schau, ein Unternehmen. Eine Unternehmung, die nicht fähig ist, 2 Wochen zu überleben, hat einfach sonst schon ein Riesenproblem. Das waren politische Überlegungen, den Covid-Kredit so zu sprechen und nicht wirklich wirtschaftliche.
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, Turi. Das waren nicht politische Überlegungen gewesen. Und ich bin nach wie vor überzeugt, im Nachhinein muss man sich gegenseitig die verschiedenen Lager, man muss sich vielleicht gegenseitig entschuldigen, man muss einsehen, dass man da oder dort einen Fehler gemacht hat. Aber in der damaligen Situation, glaube ich, hat die Aufrichtigkeit von allen Akteuren und dass man das nicht politisch gemacht hat, um irgendwie gut dazustehen. Also das war eine Lage und ein Zukunftsszenario, wo niemand genau gewusst hat, in welche Richtung es geht. Und ich denke, das sind die Motive für die Einfachheit. Dass es so einfach ausgestaltet hat, finde ich eben, hätte man müssen jetzt aber hindurch gerade strafrechtlich einen vernünftigen Ausgleich finden und dann nicht mit der vollen Kühle, mit der vollen Härte vom Strafrecht wieder drüber gehen, sondern das allenfalls im Rahmen von Übertretungen, von Rückforderungen etc. abhandeln und nicht jetzt mit dem Betrugstatbestand.
Da bin ich bei dir. Man hätte sagen, die es zurückzahlen oder dran sind am Zurückzahlen, das ist ja offensichtlich kein Betrugs. Vorsatz vorhanden gewesen, kann man mal so im Rückschau schliessen. dass man dort einfach auch grosszügig eben, wie du sagst, nicht gerade mit dem Strafrecht einfährt. Und dann gibt es ganz klare Betrugsfälle, wo extra Firmen gegründet sind, wo das Geld abgezogen worden ist, wo man auch besondere Machenschaften hat. Dort ist klar, dort kommt und gehört das Strafrecht an.
Einverstanden.
Heute haben wir Artikel 166 StPO. Dort geht es um die Einvernahme der geschädigten Person.
Die geschädigte Person wird grundsätzlich als Zeugin oder als Zeugin einvernommen, Absatz 1. Wir haben aber den Vorbehalt, Einvernahme als Auskunftsperson nach Artikel 178. Jetzt erst schauen wir ganz kurz Artikel 178 an. Ein Artikel, das ist da vielleicht ein bisschen ungenau, unter Artikel 178 Litera A heisst es, als Auskunftsperson wird unter anderem einvernommen, wer sich als Privatkläger konstituiert hat. Es wird noch ein bisschen komplizierter. Eine Auskunftsperson, sozusagen eine spezielle Auskunftsperson, unterscheidet sich von den weiteren Auskunftspersonen. Zu dem kommen wir ja dann später, nach 178 B bis G. Die Privatklägerin-Auskunftsperson hat eben eine andere Stellung. Das wäre 180 Absatz 2. Und kurz zusammengefasst ist es so, dass eine geschädigte Person, die sich als Privatklägerin oder Privatkläger konstituiert hat, zwar als Auskunftsperson befragt wird, aber trotzdem eine Aussagepflicht hat.
Das ist wie der Zeuge, der hat eine Aussagepflicht, genau.
Aber wird nicht auf 307 StGB hingewiesen, also er kann nicht ein falsches Zeugnis ablegen.
Genau, er hat keine Wagenspflicht, wie es der Zeuge hat. Und das macht man darum, weil man sagt, jemand, der direkt Interesse hat am Verfahrensausgang, soll nicht eine strafbewehrte Wagenspflicht unterstehen.
Das ist, glaube ich, in den Kantonen vor 2011 unterschiedlich gehandhabt worden. Der Gesetzgeber hat sich für die Linie entschieden, wo halt in gewissen Kantonen, das ist halt einfach ein Entscheid gewesen, in gewissen Kantonen schon eingeschlagen gewesen worden ist.
Gut, dann der 167er. Oder
nein, warte mal noch, ich habe natürlich noch, jetzt habe ich endlich mal eine Prüfungsfrage an dich.
Super.
Was ist denn, wenn sich eine geschädigte Person wird einvernommen im Verfahren, also nicht nur von der Polizei, sondern auch von der Staatsanwaltschaft, wird als Zeugin einvernommen und entscheidet sich dann erst kurz vor Abschluss vom Verfahren, sich als Privatklägerin konstituieren zu lassen. Was ist mit diesen Zeugenaussagen?
Die sind sicher verwertbar.
Und was ist, wenn sich jemand als Privatklägerin konstituiert und vor Abschluss vom Verfahren dann einvernommen wird und vor Abschluss vom Verfahren wieder auf seine Rechte verzichtet? Das ist jederzeit möglich. Und dann wieder normale, geschädigte Person wird?
Also Konstituierung zurückzieht.
Genau, und da ist man als Auskunftsperson, eben wie wir es besprochen haben, befragt worden und später zieht man zurück.
Ja, ist ja sicher auch verwertbar, weil es ist ja die mildere Art von der Befragung.
Genau, du hast zweimal eine richtige Antwort. Du bist, bist topfit, startest du in der Woche.
Also dann der 167. StPO. Dort ist festgehalten, dass der Zeugin hat den Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für Erwerbsausfall und für die Spesen. Im Detail wird das kantonal geregelt. Was wir da im Kanton Zürich kennen, sind vor allem die Reisekosten. Das sind ja einmal gerade Barauslagen, die man unmittelbar hat. Und was beim Erwerbsausfall ist einmal die Frage, ist jemand im Anstellungsverhältnis ja oder nein? Wenn er im Anstellungsverhältnis ist, dann wird das nicht entschädigt.
Anders eine Bürgerpflicht.
Ist als Bürgerpflicht hat man nicht Anspruch auf den Folieersatz, sondern nur auf eine mäßige Entschädigung. Also das gilt dann für die selbstständig Erwerbenden. Die haben Anspruch nicht auf den Vollersatz vom Erwerbsausfall, sondern nur auf eine mäßige Entschädigung.
Ich finde das nicht immer ganz einfach. Ich meine, eine angestellte Zeugin, ein angestellter Zeuge will ja vielleicht nicht, dass man einvernommen wird in einem Strafverfahren wegen XY. Aus was für Gründen auch immer. Also will nicht, dass man das weiss. Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber. Vielleicht aus falsch verstandenem Scham, aus falscher Befürchtung oder auch gerechtfertigter Befürchtung, dass das irgendetwas zurückbleibt, wenn man da in einem Strafverfahren muss als Zeugin aussagen. Und in sehr vielen Fällen, wenn ich das mitbekomme, geht mir nicht zu der Arbeitgeberin, zum Arbeitgeber und sagt, hey, ich muss da aussagen, ich bin einen halben Tag nicht da, du darfst mir nicht an die Ferien anrechnen. Sondern sehr oft wird kompensiert oder es wird sogar Ferien eingegeben.
Und noch krasser ist es dann bei der Auskunftsperson. wo ja zum Teil dann je nach Ziffern, die da genau vorgeladen wirst, eben gar nicht entschädigt wirst. Nein, ich finde es eigentlich auch ein Problem. Ich verstehe auch nicht recht, warum da der Staat nicht grosszügiger ist. Man buttert so viel Geld in die Strafverfolgung, da besteht überhaupt keine Kontrolle. Aber bei so Sachen wie Entschädigung von Haft oder eben, wenn jemand dann freigesprochen wird oder Zeuginnen, die befragt werden, dort, oder natürlich die Honorarnoten vom Anwalt, die man kürzen kann, dort schaut man unglaublich aufs Geld. Und bei der Strafverfolgung an sich hat man das Gefühl, wird mit beiden Händen, selbst bei wirklich Bagatellfällen, mit der grossen Kelle angerichtet.
Ja, ich meine, auf dem Reissbrett leuchtet es ja schon ein, jeder soll sich an der Wahrheitsfindung beteiligen. Jede Bürgerin, jeder Bürger hat die Pflicht und das gehört entschädigt von der Arbeitgeberin, vom Arbeitgeber. Aber in der Realität ist einfach eine andere. Das verschwiegt man, das leidet man schlichtweg nicht offen gegenüber der Arbeitgeberin und dem Arbeitgeber. Also so erlebe ich sie in der absoluten Mehrheit der Fälle. Und dann müssen wir sich eben auch der Realität angleichen.
Ja, und ich glaube auch ein Arbeitgeber, wenn du jetzt offen lässt, hat ja dann nicht unbedingt Verständnis. Sagen wir, du bist ein kleiner Malerbetrieb und jetzt muss dein Angestellter als Zeuge aussagen, mit irgendetwas, wo du als Arbeitgeber gar nichts zu tun hast. Also ich werde als Arbeitgeber jetzt, ich bin auch ein Arbeitgeber, ich werde jetzt nicht so amüsiert, weil ich habe mit dem gar nichts zu tun. Gar nichts. Also ist nicht recht einzusehen, warum das nicht entschädigt wird. Da wird irgendjemand bestraft für irgendetwas, wo er gar nichts dafür kann. Wolltest du noch die Anwendung vom 167 diskutieren auf die Auskunftsperson oder machen wir das im Rahmen vom 178 StPO dann?
Ich bin jetzt nicht ganz fit, aber ich glaube, wenn es so zeugenähnliche Auskunftspersonen sind, also natürlich die Privatkläger mit Privatklägern, es gibt ja eben andere, irgendwie mit dem Alter und so, oder? Wo dann automatisch zur Auskunftsperson werden, wo sozusagen nichts dafür können, dass man dort entschädigen nach 167, oder wie ist das gewesen?
Ja, aber ich glaube, man hat eben dort eben keinen Anspruch auf Entschädigung. Dort musst du dann den Aufwand im Rahmen vom, gerade als Privatkläger, musst du es dann im Rahmen von der StPO 433 geltend machen. Was dann aber eben das Problem wieder aufbringt, was ist, wenn du die Konstituierung zurückziehst?
Ja, aber was ist denn jemand, ich habe es gleich noch angeschaut, was ist denn jemand, der zur Zeit von dir von einem 15. Altersjahr noch nicht zurückgelegt hat? Gut, die arbeiten okay. Selten natürlich,
ja klar. Ja, die arbeiten nicht.
Ja.
Ja. Und eben bei D bis F, also 178 D bis F, hast du keinen Anspruch auf Entschädigung, weil dort bist du ja beschuldigt, die ähnliche Auskunftsperson.
Oder du kommst allenfalls eine beschuldigte Person in Frage, genau.
Wobei als beschuldigte Person, wo sich dann als unschuldig erweist, hast du den Anspruch auf Entschädigung. Aber als unschuldige Auskunftsperson, wo ja nicht einmal eröffnet worden ist, laufst du dann wieder ins Leere. Also auch da ist das System in sich nicht ganz stimmig.
Dori, ich habe das ideale Thema für dich gefunden.
Die Ungerechtigkeit bei der staatlichen Entschädigung.
Als Strafverteidiger, jeden Tag was Neues. Unglaublichste Fälle, spannende Leute. Arbeit eng zusammen, mit allen unterschiedlich. Auf dem Weg als Anwältin, das ist unvergesslich. Die Wahrheit suchen, für jeden Fall. Am Ende des Tages, dann sind wir allein im Saal. Auf dem Weg als Anwältin, durchhalten ist der Schlüssel. Gerechtigkeit zu finden, das ist unser Ziel. Im Podcast erzähle ich von Erfahrungen und Fakten. Einblicke in den Beruf, nicht nur für Fachleute nachzumachen. Von den Herausforderungen, den Aufgaben und Entscheidungen. Auf dem Weg als Anwältin für Gerechtigkeit kämpfen wir weiter.